ändert. Ich würde sagen, es ändert sich mit der Lebensphase, in der du drin bist. Im Laufe der Zeit passiert da was. Folgendes. Wenn ich mit jungen Leuten über den Himmel spreche, dann ist es irgendwie ganz weit weg. Man denkt so zwar ein bisschen ja über den Himmel nach und malt sich den aus. Aber was man so an Fakten hat über den Himmel, das reicht nicht für den Fun-Faktor Himmel. Da sagt man, naja, ich möchte erstmal noch was erleben. Es gibt noch so viel im Leben zu entdecken. Es ist noch so viel offen, was ich noch nicht erlebt habe, was ich noch nicht gesehen habe. Irgendwie ist der Himmel noch weit weg. Und ich möchte am liebsten erstmal noch hier, lass mich erstmal noch 20 Jahre hier leben. Dann reden wir weiter über den Himmel. Dann lebst du hier deine, keine Ahnung, nochmal 10 Jahre. Dann bist du so beschäftigt, dass jeder Gedanke an den Himmel nur ist, okay, denken wir später drüber nach. Irgendwann mal. Du bist vielleicht beschäftigt mit dem Job, mit Beziehungen, mit Studium, wenn du Familie hast, mit Familie. Und der Gedanke an den Himmel, der nimmt ganz wenig Raum ein, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie viele Minuten die du im Alltag, in deinem Job oder wo auch immer an Himmel denkst. Wahrscheinlich manchmal Himmel hilf oder an anderen Stellen, wenn du denkst, dich schickt der Himmel. Also irgendwie hat man so das Gefühl, da passiert was, aber man ist so beschäftigt, man ist so voll. Und gleichzeitig weiß man, es gibt trotzdem noch viel im Leben, was ich noch nicht erlebt habe, was ich gerne noch sehen möchte. Es gibt noch so viele Plätze zu bereisen, es gibt noch so viel zu entdecken im Leben. Wenn ich einmal im Himmel bin, kann ich das ja gar nicht mehr. Und irgendwie ist dann das Gefühl, hey, ich verpasse was, wenn ich in den Himmel komme. Nur nicht zu früh sterben, gesund leben, lange leben, das Leben genießen und Himmel kommt dann irgendwann. Anders erlebe ich das, wenn ich mit älteren Menschen spreche. Dort merkt man, der Grad der Gebrechlichkeit, der steigt so langsam und man merkt selbst, hey, in meinem Leben, ich habe schon viel erlebt. Und irgendwann kommt das Alter, wo man weiß, eigentlich will ich gar nicht mehr so viel noch erleben, weil ich auch viel Mist erlebt habe, viel Leid erlebt habe, wo ich sage, es ist okay, ich freue mich, wenn das Leben irgendwann zu Ende ist. Nicht so der Gedanke, ich will hier weg, sondern der Gedanke, es ist gar nicht mal so schlecht, dass das Leben endlich ist. Denn wenn die Graduierung oder wenn der Grad meiner Gebrechlichkeit immer weiter steigt, was kann ich denn noch selber machen? Ich will ja nicht permanent über Jahre hinweg auf Hilfe angewiesen sein. Das ist so eine Horrorvorstellung, die man hat vom Alter, wenn man weiß, man ist jahrzehntelang vielleicht ans Bett gefesselt und will eigentlich nicht, dass sich Leute die ganze Zeit um einen kümmern müssen. An dem Punkt wünscht man sich den Himmel schon eher herbei, weil man weiß, dort gibt es eine gewisse Erlösung. Das Alter spielt keine Rolle mehr, die Gebrechlichkeit ist dann weg und es wird besser. Und so wendet sich das Bild vom Himmel, je nach Lebenssituation. Am Anfang denkt man so, naja, besser als jetzt kann es theoretisch schon sein, aber jetzt ist noch okay. Bis hin zu, dass man irgendwann sagt, es kann nur besser werden. Und je nachdem, in welcher Phase du drin steckst, freust du dich auf den Himmel oder eben auch weniger. Und ich würde mal sagen, es hängt auch noch davon ab, was du über den Himmel weißt, was du über den Himmel denkst. Und ich will an der Stelle einsteigen, was machen wir denn eigentlich die ganze Zeit im Himmel? Gibt es denn in der Bibel Anhaltspunkte? Ich meine, unser Leben hier ist ja gefüllt mit Aktivität. Die 80 Jahre, die du hier lebst, die sind ja gefüllt mit Aktivität. Randvoll bei manchen. Mancher Tag randvoll. Und dann 80 Jahre. Ich gehe jetzt mal einfach von 80 Jahren aus. Ne? Wer schon älter ist, gratuliere. Herzlichen Glückwunsch. Super. Wer noch jünger ist, 79, ist egal, kann auch 85 sein. Okay. 80 Jahre. Ne? Und dann gibt es eine Ewigkeit. Die ist eine ganze Ecke länger als 80 Jahre. Und irgendwie fühlt sich jetzt so an, als ob bei dem ganz Langen so viel nichts ist. So viel, ich weiß nicht so recht. Ich meine, hier ist man total beschäftigt in der Zeit, wo ich lebe. Und danach, die Ewigkeit, die scheint so leer zu sein. Und nur singen und loben, vielleicht wird das auch irgendwann mal langweilig. Was gibt die Bibel für Anhaltspunkte, was wir die ganze Zeit im Himmel tun werden? Die Offenbarung ist nicht für diese Frage geschrieben, Offenbarung, das letzte Buch der Bibel, sondern für andere Fragen. Aber wir wollen versuchen, aus den Texten herauszulesen, von dem, was Johannes, der Seher, der Autor der Offenbarung schreibt, gibt es da Antworten auf die Frage, was passiert denn im Himmel eigentlich? Denn meine These ist, wenn du siehst und weißt, was dort passiert, gewinnst du eine andere Einstellung vom Himmel, gewinnst du eine neue Vorfreude vom Himmel, bist dir dessen bewusst, das Beste kommt noch. Und es gibt Es hat Auswirkungen auf das, wie du dein Hier und Heute gestaltest und lebst. Ich möchte einen Text lesen aus Offenbarung 22, die Verse 1 bis 5. Offenbarung 22 ist das allerletzte Kapitel der Bibel, was Ausblicke gibt auf den Himmel. Aber bevor ich diese 5 Verse vorlese, möchte ich noch einige Anhaltspunkte geben zur Botschaft der Offenbarung, dieses Buch selber. Die Kernfrage der Offenbarung ist, wer sitzt auf dem Thron? Sie wurde von Johannes geschrieben in einer besonderen Situation. Er war Gefangener, er wurde gefoltert auf der Insel Patmos. Er lebte in einem Regime, das absolut antichristlich war. Das heißt, die junge Gemeinde, die dort gerade mal um die 60 Jahre alt war, nachdem Jesus sie ins Leben gerufen hat, und Johannes die Offenbarung empfängt in den 90er Jahren des ersten Jahrhunderts, dort merkt man, dass die junge Gemeinde verfolgt wird. Die Stadt Jerusalem ist zerstört worden von den Römern. Römer sind die Vorherrschaft und Kaiser Nero ist derjenige, der den Götterkult auf die Spitze treibt. Er lässt sich unverfroren als Gott anbeten. Er sagt, ich bin Jupiter. Ich bin hier auf die Erde gekommen, ich bin Gott. Und er will, dass alle ihn so behandeln wie Gott. Er lässt Statuen anfertigen, die zeigen, Jupiter, Gott. Und es war so ein richtiger Götterkult. Und für die ersten Christen war die Frage, Moment, Gott im Himmel, warum sehen wir ihn nicht? Wie kann Gott einen Mensch zulassen, dass er sich so als Gott verehren lässt? Und er ist Gott im Himmel. In dieser Spannung stehen die ersten Christen. Sie sind demotiviert, sie sind enttäuscht, sie sind desillusioniert, weil das, woran sie glauben, sich so wenig zeigt in ihrem Leben. Sie werden verfolgt, einige sind gekreuzigt worden, bei lebendigem Leib verbrannt, gepfählt, alles Mögliche. Wo ist denn Gott? Wo zeigt sich die Macht von Gott im Himmel gegenüber einem Nero? Der scheint doch derjenige zu sein, der auf dem Thron sitzt. Und viel in der Offenbarung dreht sich darum, wer sitzt wirklich auf dem Thron. Das ist eine der Kernfragen, die Offenbarung behandelt, nämlich, dass Gott wirklich auf dem Thron sitzt. Und die Frage, wie können denn die Jesus-Nachfolger leben in der ganzen Verfolgung, die sie erleben? Wo kommt ihre Hoffnungen her? Wer ist der Herr der Geschichte? Und ein Kommentator zum Buch der Offenbarung, das liegt hinten in der Bücherecke übrigens, Ulrich Neuenhausen, ein Dozent, bei dem ich Offenbarung gelehrt bekommen habe, er hat in seiner Einleitung zur Offenbarung Folgendes geschrieben. Sie, die Offenbarung, ist das geistliche Überlebenshandbuch für schwierige Zeiten und letztlich ein Leitfaden, wie man sogar den Tod überlebt. Die Offenbarung ist ein Buch für alle, die angesichts von Bedrohungen, Katastrophen, persönlichen Schwierigkeiten und möglicherweise auch Zweifeln Ermutigung brauchen. Er geht davon aus, die Offenbarung ist ein Buch, was Mut macht, weil sie beschreibt, wer sitzt denn wirklich auf dem Thron? Wer ist derjenige, der Hoffnung gibt? Und aus der Offenbarung möchte ich aus dem letzten Buch der Bibel, Kapitel 22, die ersten Verse lesen. Offenbarung 22, 1 bis 5. Der Engel zeigte mir auch einen kristallklaren Strom, der aus dem Thron hervorkam, der Gott und dem Lamm gehört. Es war der Strom mit dem Wasser des Lebens, der in der Mitte der Hauptstraße durch die Stadt floss. Die Stadt ist das neue Jerusalem, was auf die neue Erde herabgekommen ist. An seinen beiden Ufern wuchs der Baum des Lebens, der 12-mal im Jahr Früchte trägt, jeden Monat einmal, und dessen Blätter zur Gesundheit der Völker dienen. Dort wird es nichts mehr geben, was unter dem Fluch Gottes steht. Der Thron von Gott und dem Lamm wird in der Stadt sein, und ihre Bewohner werden ihm als Priester dienen. Sie werden sein Gesicht sehen und seinen Namen an ihren Stirnen tragen. Dann wird es keine Nacht mehr geben, sodass es keine Beleuchtung mehr braucht, nicht einmal das Sonnenlicht, denn Gott, der Herr, wird über ihnen leuchten. Und sie werden als Könige in alle Ewigkeit herrschen. Was lesen wir hier davon, was wir im Himmel tun werden? Wie gesagt, die Frage wird nicht explizit beantwortet, aber man kann aus der Beschreibung etliches ableiten. Das Erste, was man sieht, ist im Vers 3, ist Gott dienen. Das ist relativ offensichtlich. Die Menschen, die dort sind in der Stadt, sie werden Gott dienen, wie auch immer dieser Dienst für Gott aussieht. Weiter, sie werden in seiner Gegenwart leben, sie werden sein Gesicht sehen. Man wird Gott wahrnehmen, Gott sehen, wie er ist, von Gesicht zu Gesicht, was jetzt nicht möglich ist, in Gottes Gegenwart leben. Sie werden seinen Namen an ihre Stirn tragen. keine Ahnung, ob der eingraviert, eintätowiert oder irgendwas ist, ich stelle mir das jetzt nicht so sehr plastisch vor. Wichtig ist das, was damit zum Ausdruck kommt. Worauf schreibt man den Namen, seinen eigenen Namen? Auf das, was dir gehört. Und der Seher scheint das so zu sehen. Die Menschen, die dort sind, die gehören Gott, die stehen unter dem Schutz Gottes. Gott lässt da nichts anbrennen. Sie sind in Gottes Hand. Und das ist eine wahnsinnig tröstliche Botschaft für die Leser der Offenbarung, für die ersten Leser, die gerade den Eindruck haben, hier ist jemand, der fährt uns permanent in die Karre, der setzt uns nur unter Druck, der macht uns kaputt. Gottes Namen ist auf meiner Stirn. Gott, ich stehe unter Gottes Schutz, egal was passiert. Am Ende sitzt Gott auf dem Thron, egal wer jetzt auf dem Thron sitzt. Das nächste, sie werden regieren. Und weiter, eine interessante Beobachtung, es gibt einen Baum, der dort Früchte trägt. Was bedeutet das? Also es gibt Bäume, nicht nur einen Baum. Also entlang des Ufers auf den beiden Seiten ist der Baum. Also ich gehe davon aus, es wird wie eine Allee von Bäumen sein. So kann man das ja lesen. Ich gehe davon aus, es wird im Himmel Natur geben. Es wird Bäume geben. Es wird Wälder geben. Natur, Ernte, Gesundheit. Das ist das, was man aus diesen Blättern herauslesen kann. Also Landwirtschaft, jemand wird die Früchte ernten. Jemand wird die Früchte essen, die der Baum trägt. Die Blätter, da wird ausgedrückt, sie sind für die Heilung, für die Gesundheit, also das, die Gesunderhaltung der Menschen, der Völker. Heilkunde wird es im Himmel offenbar auch geben. Also es scheint schon viel näher zu sein an dem, wie wir jetzt leben, als Vorstellungen, die einfach nur auf Abstraktes, auf Körperloses, auf Wolken schweben oder was auch immer abzielen. Gott wird angebetet werden im Himmel. Die vorherigen Kapitel in der Offenbarung, insbesondere Kapitel 5, beschreibt uns so eine Thronsaal-Szene, wo Gott auf dem Thron sitzt und vor seinem Thron sind 24 Älteste, die permanent ihn anbeten, die permanent ausrufen, Gott ist heilig, Gott ist der höchste Gott, ist auf dem Thron. Und damit wird ausgedrückt, die 24 setzt sich zusammen aus 2 mal 12. Die erste 12 steht für die 12 Stämme Israel und die zweite 12 steht für die 12 Apostel. Damit kommt quasi beides zusammen. Damit kommt der alte Bund aus dem Alten Testament zusammen, neue Bund aus dem Neuen Testament. Und die wichtigsten Leute, deren Wort gehört wird, die höchsten Repräsentanten, dafür steht das Wort Älteste, das sind diejenigen, die immer ausdrücken, wie heilig Gott ist, wie stark Gott ist, wie groß Gott ist, dass ihm Anbetung gebührt. Man muss sich das so vorstellen. Es gibt einen sehr großen Unterschied, von wem man gelobt wird. Wenn ich meine Arbeit mache und werde gelobt, ist das okay. Wenn ich einen Brief bekomme von der Bundeskanzlerin, dann ist das was anderes. Wenn sie persönlich den Feder zur Hand und etwas schreibt, dann hat das Lob ein anderes Gewicht. Und das ist hier in Offenbarung 5, wo wir gerade hingesprungen sind, ausgedrückt. Die Ältesten, die wissen, worauf es ankommt, die schon Jahre voraus haben, die meiste Erfahrung haben, das sind diejenigen, die ausdrücken, wie Gott gelobt werden soll und dass er gelobt werden soll. Was passiert noch im Himmel? Wir sehen, dass kein Fluch mehr da ist. Das steht in dem ersten Vers. Das ist nichts mehr im dritten Vers hier. Es gibt nichts mehr, was unter dem Fluch Gottes steht. Das alles ist weg. Also offenbar gibt es Dinge, die hier jetzt noch unter dem Fluch Gottes stehen. Da werden wir später noch mal kurz darauf zurückkommen. Ihr werdet das merken. Und ich glaube, das war das Letzte, was in diesen Versen steht. Dann gibt es noch in der Offenbarung an anderen Stellen noch kurze Hinweise. Offenbarung 14, Vers 13 heißt es, aus dem Himmel hörte ich eine Stimme, schreibe, wie glücklich sind die, die dem Herrn treu bleiben bis zu ihrem Tod. Das gilt jetzt mehr als zuvor. Ja, erwiderte der Geist, sie werden sich von aller Mühe ausruhen. Also ausruhen ist offenbar auch ein Faktor im Himmel. Das klingt ja schon mal praktisch und auch ja, schön. Angenehm, Hebräer 4, Vers 9, es gibt also eine besondere Ruhe für das Volk Gottes. Oder wie es die Message übersetzt, the promise of arrival and rest is still there for God's people. The promise of arrival and rest, also ankommen, zur Ruhe kommen. Das wird Gottes Leuten versprochen. Also offenbar ist der Himmel ein Ort, wo man ankommen kann, wo man sagen kann, hier kann ich endlich sein, hier muss ich nicht nur tun oder hier muss ich nicht nur machen, sondern hier kann ich sein, hier geht es mir gut. Also das ist auch ein Faktor, der im Himmel eine Rolle spielt. Und das ist doch super. Das Neue Testament schreibt auch von Essen und Trinken, was auch eine Rolle spielt. Als Jesus das Abendmahl einsetzt vor seinen Jüngern, sagt er in Matthäus 26, dass er es erst wieder tun wird, wenn er mit ihnen zusammen im Reich Gottes Wein trinkt und Abendmahl feiert. Also offenbar gibt es dort tatsächlich Essen und Trinken. Vorhin haben wir ganz kurz gesehen, es gibt nichts mehr, was unter dem Fluch Gottes steht. Und jetzt will ich noch eine andere, das wird der größere Teil sein von dem, was wir im Himmel tun werden. Das will ich postulieren und ich bin auf eure Reaktion gespannt. Ich glaube, wir werden im Himmel arbeiten. Okay? Ich weiß nicht, was das für Empfindungen bei dir auslöst, wie deine emotionale Lage gerade ist, wie die Woche war, wie deine Team-Meeting diese Woche vielleicht gewesen ist, welche Gespräche du hattest. Ich glaube daran, dass wir im Himmel arbeiten werden. Und an der Stelle will ich etwas weiter ausholen. Denn das, was wir unter Arbeit verstehen, was wir mit Arbeit verknüpfen, das hat eine Färbung bekommen. Arbeit gab es schon ganz, ganz, ganz am Anfang. Da vielleicht noch nicht unter dem Arbeit, wie wir Arbeit heute empfinden. Und an der Stelle will ich den Bogen machen, ganz zum Anfang der Bibel, in 1. Mose 1. Wofür ist denn der Mensch geschaffen? Was ist denn der Ursprung? Was ist denn das, als Gott den Menschen ins Leben rief? Und da will ich die Verse lesen aus 1. Mose 1 oder Genesis 1, Vers 27 bzw. Vers 28. Gott segnete sie, seid fruchtbar, vermehrt euch, füllt die Erde und macht sie euch untertan. Herrscht über die Fische im Meer, über die Vögel am Himmel und über alle Tiere, die auf der Erde leben. Und dann weiter geht es noch in den nächsten Versen im Kapitel 2, Vers 15. Gott, Jahwe, brachte also den Menschen in den Garten Eden, damit er diesen bearbeite und beschütze. Und dann Vers 19, hatte alle Landtiere und Vögel, die er aus dem Erdboden geformt hatte, zum Menschen gebracht, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Genauso sollen alle die Lebewesen dann heißen. Also Gott gibt den Menschen den Auftrag, sich um den Garten zu kümmern. Er schafft die Welt und legt einen Garten an. Und dann setzt er in diesen Garten Adam und Eva rein und sagt, kümmert euch um den Garten, bebaut ihn, bewahrt ihn, erkundet ihn, erforscht ihn, denn darum geht es bei den Tieren. Gott war selber gespannt. Mal sehen, wie sie jetzt dieses Tier nennen. Mal sehen, welche auffälligen Merkmale sie daran festmachen und wie sie einen Namen geben wollen. Also der Auftrag zur Kultivierung, zum Bebauen und zu bewahren, das war die Berufung und der Auftrag des Menschen. Und unter den Vorzeichen des Garten Edens stelle ich mir das richtig gut vor. Also dort lief es einfach. Du brauchst dich nicht um Unkraut kümmern. Du brauchst dich nicht um Tiere kümmern, die sich gegenseitig auffressen. Du musst wahrscheinlich keine Zäune bauen, um Tiere voneinander fernzuhalten wie Hund und Katze, sondern das hat einfach funktioniert. Und du hast keinen Stress gehabt mit der Ernte. Du hast keinen Stress gehabt, wenn irgendwelche Unwetter kamen, weil es das einfach nicht gab. Du konntest bebauen und du konntest essen. Du konntest den Garten umgestalten und es war okay, es war super. Es ist gewachsen, das Zeug. Es gab wahrscheinlich keine Dürre. Es gab auch offenbar niemand, der das Zeug kaputt gemacht hat. Man hat keinen Dünger gebraucht. Es lief einfach. Kurze Zeit später aber hat sich das Blatt gewendet, nämlich das, was die Bibel beschreibt und die Bibel als die erste Sünde nennt, die in das Leben kommt, die hat das Ganze kaputt gemacht. Die hat nicht nur das Verhältnis von Menschen zueinander angekratzt und zum Teil kaputt gemacht und das Verhältnis von Mensch zu Gott, sondern auch das Verhältnis von Mensch zur Schöpfung. Und darunter leiden wir bis heute. Kaum einer von uns zweifelt daran, dass wir dabei sind, irgendwie unsere Erde kaputt zu machen, auszubeuten. Und dass wir nicht in einem Gleichgewicht, in einem ökologischen Gleichgewicht leben, dass wir mehr nehmen, als wir geben. Und dass, wenn wir diesen Weg weitergehen, dass die Erde dauerhaft Schaden leiden wird. Wahrscheinlich gibt es irgendwann einen Umschwung und die Erde holt sich zurück, was sie braucht, oder schafft auf ihre Weise ein Gleichgewicht. Aber damals kam etwas in die Welt rein, was es vorher noch nicht gab, was man Sünde nennt. Und an der Stelle sagt Gott in 1. Mose 3 etwas Interessantes. Er spricht zum einen zur Schlange. Weil du das getan hast, sei mehr verflucht als alles Herdenvieh und mehr als alle wilden Tiere. Kriech auf dem Boden, friss Staub dein Leben lang. Ich stelle Feindschaft zwischen dir und die Frau, deinem Nachwuchs und ihrem. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm die Ferse zerbeißen. Das war das erste, die erste Auswirkung von Sünde. Die zweite Auswirkung, was die Frau betrifft, dort heißt es, zur Frau sagte er, viele Unannehmlichkeiten werde über dich kommen und die Beschwerden deiner Schwangerschaft. Mit Schmerzen wirst du Kinder gebären. Dein Verlangen wird sein, deinen Mann zu besitzen, doch er wird herrschen über dich. An der Stelle kommen Reibereien in Beziehungen, Konflikte in Beziehungen rein und Schwierigkeiten mit der eigenen Identität. Und zu Adam selber sagte er, weil du auf deine Frau gehört und vom Baum gegessen hast, obwohl ich dir ausdrücklich verboten habe, vernimm das Folgende. Deinetwegen sei der Acker verflucht. Um dich von ihm zu ernähren, musst du dich lebenslang mühen. Dornen und Disteln werden dort wachsen. Doch bietet er dir auch Frucht. Mit Schweiß wirst du dein Brot verdienen, bis du zurückkehrst zur Erde, von der du genommen bist. Denn Staub bist du und zum Staub wirst du werden. Also der Ackerboden ist verflucht worden und seitdem ist es schwer zu arbeiten. Seitdem hat Arbeit eine Schwere bekommen. Seitdem ist Arbeit nicht nur Lust, sondern auch Last geworden. Seitdem ist Arbeit nicht nur Erfüllung gewesen, sondern auch Ausbeutung geworden. Und das ist etwas, was wir bis heute leben. Durch die Geschichte hindurch ist zu beobachten. In der Theologie, in den Sozialwissenschaften, dass man immer versucht, Arbeit wieder gerade zu rücken. Man kämpft immer dagegen, dass Arbeit eben nicht nur Produktion sein kann, sondern auch Erfüllung sein muss. Dass Arbeit auf der einen anderen Seite aber auch sein muss, um Müßiggang vorzubeugen, weil man weiß, weil ohne Arbeit Leute auch krank werden. Und zwischen diesen Polen bewegen sich alle Wissenschaftsbereiche und alle Versuche, gut zu leben. Und in der Theologie ist das sehr interessant, wie in unterschiedlichen Epochen über Arbeit gedacht worden ist. Martin Luther zum Beispiel war einer, der ganz früh gesagt hat, dass nicht nur das Mönchsleben eine Berufung Gottes ist, sondern genauso alle anderen Berufe eine Berufung Gottes sind. Dass Arbeit also etwas Gottgegebenes ist und dass die menschliche Arbeitsleistung und Anstrengung aufgewertet wird. Wir sind Gottes Mitarbeiter an der Schöpfung, hat er ausgedrückt. Und gleichzeitig kann man sagen, wenn man das überstrapaziert, fällt man auf der anderen Seite vom Pferd, weil es dann nur noch um Arbeitsleistung geht und bis hin zur Selbstüberschätzung, dass man sozusagen Mitarbeiter Gottes auf Augenhöhe ist. Und so geht das in der Geschichte hin und her. Immer der Kampf um die Ausgewogenheit. Und ich glaube, die Balance, die empfindet jeder im Arbeitsleben. Der Kampf um die Ausgewogenheit. Der Kampf, auf der einen Seite liebe ich Arbeit, aber auf der anderen Seite macht Arbeit auch Arbeit. Ich möchte euch ein Zitat vorlesen. Karl Rahner, ein Theologe, hat einmal den Versuch unternommen, in einer kleinen Schrift, die heißt Alltägliche Dinge, eben alltägliche Dinge aufzugreifen und zu sehen, wie kann man in alltäglichen Dingen Gott begegnen. Hört her, sie ist einfach. Arbeit, mühsam und doch erträglich, durchschnittlich und gewohnt, sich gleichmäßig wiederholend, in einem Leben das erhaltend und langsam und es langsam abnützend. Unvermeidlich und, wo sie nicht so bittere Frohn verdirbt, nüchtern freundlich. Sie kann uns nie ganz liegen. Selbst wo sie als die Durchführung der höchsten Impulse des Menschen beginnt, wird sie auch unvermeidlich Trott. Graue Mühseligkeit der Wiederholung desgleichen, Behauptung gegenüber dem Unvorhergesehenen und der Last dessen, was der Mensch nicht von innen tut, sondern auch von außen, von Fremden her erleidet. Und immer ist die Arbeit auch ein sich einfügen müssen in die Verfügung von anderen, in den Rhythmus, der vorgegeben ist. Ein Beitrag zu einem gemeinsamen Ziel, das keiner von uns allein sich ausgesucht hat. Also Gehorsam und Verzicht in das Allgemeine hinein. Das Erste somit, was eine Theologie der Arbeit zu sagen hat, ist gerade, dass Arbeit bleibt und bleiben wird. Das mühsam Gleichförmige der Entsagung seiner Selbstfordernde, das Alltägliche. Die Arbeit mag immer mehr sich anreichern mit Elementen schöpferischer Tat. Sie bleibt im Menschen an eine biologische Grundlage gebunden, die das Ende der Tod sucht. Sie bleibt immer in Wechselwirkung mit einer nie restlos verfügbaren Außenwelt. Sie wird also Arbeit bleiben. Man merkt so dieses Hin und Her, was er aufgreift. Auf der einen Seite das Erfüllende, das selbst etwas geben können, das etwas erschaffen können. Und im gleichen Atemzug aber auch das Aussaugende, das, wenn es pathologisch wird, kaputtmachende. Wir sehen, dass Arbeit ganz von Anfang an zur biblischen Bestimmung des Menschen gehört, zur göttlichen Bestimmung des Menschen gehört. Ohne den Vorzeichen der Sünde. Und Der Mensch wird nicht durch die Arbeit zum Menschen. Er war vorher schon Mensch. Er ist als Mensch geschaffen worden, bevor es die Arbeit und bevor es die Beauftragung gab. Also nicht die Arbeit, das Ergebnis der Arbeit macht ihn zum Mensch und damit wertvoll. Das ist wichtig in der heutigen Diskussion, wo es um Produktivität geht, wo es um Renteneintrittsalter geht, wo es um Rentenpunkte geht, wo es um Sozialverträglichkeit geht und so weiter. Es ist der besondere Gottesbezug und nicht die Arbeit, die den Mensch zum Mensch machen, die das Besondere des Menschen ausmachen, seine Würde begründet. Gleichzeitig ist die Arbeit von Sünde gezeichnet, aber die Arbeit ist nicht Folge der Sünde und Arbeit ist nicht Strafe der Sünde. Nicht die Arbeit an sich ist verflucht, sondern der Ackerboden, das, womit man sich beschäftigt, wo die Kraft reingeht und zum Teil weggesaugt wird. Das Verhältnis zu Menschen ist gebrochen, zu Gott ist gebrochen und zur Schöpfung ist gebrochen. Und deshalb ist Arbeit einfach mühsam. Und deshalb braucht Arbeit auch Erlösung. Deshalb empfindet man sie als schwierig. Im Mittelalter gab es diese benediktinische Formel, die dann Luther aufgegriffen hat. Ora et labora, geht auf Benedikt zurück, die Benediktinerkloster. Das ist das, was er ins Leben gerufen hat. Und er hat verschiedene Regeln aufgestellt für das Miteinander. Und was ihn ausgezeichnet hat, ist so eine permanente Abwechslung, so ein Rhythmus zwischen Arbeiten und Beten. Und heute in den Benediktinerklöstern ist es immer noch der Fall, dass die Mönche oder die Nonnen einen permanenten Wechsel zwischen Arbeit und Ruhe haben. Aber Produktivität wird bei ihnen trotzdem großgeschrieben, ohne sich unter das Diktat der Arbeit zu unterwerfen. Ein Beispiel. Es gibt südlich von Berlin in Alexanderdorf ein Benediktinerinnenkloster. Und das ist interessant. Die Nonnen, die dort sind, die arbeiten sehr viel. Aber die Gebetszeiten, die stehen fest. Da kannst du anrufen zwischendrin, da geht keiner ans Telefon. Warum? Die beten gerade. Da ist dann halt besetzt oder ist halt einfach der Anrufbeantworter dran. Die haben einen Gästebetrieb und so als wirtschaftlich denkender Mensch kommt man dahin und sagt, ach, ihr könntet viel produktiver sein, ihr könntet viel kundenfreundlicher sein, wenn ihr nicht permanent beten würdet. Aber irgendwie ist das bei denen dieser Ausgleich. Arbeit, etwas schaffen, für Menschen da sein, ans Telefon gehen, Anrufe beantworten, draußen im Garten arbeiten, putzen, Garten bebauen, ernten und alles Mögliche und beten. 7-mal am Tag gibt es Zeiten, wo sie sich in der Kapelle treffen und einfach beten, wo sie versuchen, diesen Ausgleich zu leben und sich nicht unter dem Diktat der Produktion aussaugen zu lassen. Und interessanterweise sind im Mittelalter die Klöster Orte der Produktion gewesen. Uhren sind in Klöstern als allererstes ins Leben gerufen worden. Die ersten Uhren kommen aus Klöstern. Und die ersten wissenschaftlichen Arbeiten oder das erste wissenschaftliche Denken und Arbeiten kommt aus Klöstern heraus. Dass es heute Universitätsbewegungen gibt, kommt aus den Klosterschulen hervor. Es waren Orte höchster Produktivität, weil man dort den Rhythmus zwischen Arbeit und zwischen Ruhe gelebt hat und weil man sich nicht dem Diktat der Produktivität unterworfen hat. Und man merkt hierin, dass es so ein Ringen gibt um die Arbeit. Wie viel Arbeit ist gut? Welche Arbeit ist gut? Und dass man da nie so richtig damit fertig wird. Das Interessante ist jetzt, wenn wir uns mit Arbeit beschäftigen und ich postuliert habe, dass wir im Himmel arbeiten werden, gibt die Bibel Hinweise darauf, wie Arbeit im Himmel aussieht? Ja. Jesaja 65. Dort gibt es 3 Verse, die ich gerne mit euch lesen möchte. Und zwar Jesaja 65, die Verse 21 bis 24. Die letzten beiden Kapitel im Jesaja sind die sogenannten eschatologischen, also endzeitlichen Kapitel, wo zum Ausdruck kommt, wie das zukünftige Reich aussehen wird, das zukünftige Gottesreich aussehen wird. Und dort heißt es, Jesaja 65, Vers 21, vorher ist vielleicht Vers 17 noch ganz interessant, den lese ich aber so vor. Ich werde einen neuen Himmel und eine neue Erde erschaffen. Das steht auch hier. Und dann würde ich gerne reinspringen in die nächsten Verse. Die überspringen wir jetzt, die Verse 18. Sie bauen Häuser, die Menschen in der neuen Welt Gottes, und wohnen auch darin. Sie pflanzen Weinberge und genießen auch ihren Ertrag. Sie bauen nicht, damit ein anderer in ihrem Haus wohnt. Sie pflanzen nicht, damit ein anderer die Früchte genießt. Die Menschen meines Volkes sollen alt wie Bäume werden. Meine Auserwählten sollen die Frucht ihrer Arbeit genießen. Ihre Arbeit wird nicht mehr vergeblich sein. Nicht für einen frühen Tod bringen sie Kinder zur Welt, denn sie sind die Nachkommen der gesegneten Jahwes und ihre Sprösslinge werden bei ihnen sein. Schon ehe sie rufen, gebe ich ihnen Antwort. Während sie noch reden, erhöre ich sie. Wichtig sind mir diese beiden Verse, wo es um Arbeit geht. Arbeit wird nicht mehr vergeblich sein. Und das ist es ja etwas, was wir heute erleben. Dass man arbeitet und es mühsam ist, man Dinge wiederholen muss und immer wieder neu machen muss, weil sie keinen dauerhaften Erfolg bieten oder weil sie keine dauerhafte Zufriedenheit schaffen. Und das macht man hier an dem Beispiel der Landwirtschaft deutlich, dass man etwas sät und ein anderer erntet. Weil einfach keine Sicherheit im Land ist, kein Frieden im Land ist. Es kommt jemand aus den Nachbarvölkern und das Land wird eingenommen, wird überfallen. Ich habe gesät und kann nicht ernten. Wie frustrierend ist das? Und das ist etwas, was wir genauso erleben. Man zahlt in die Rente ein und was hat man am Ende? Relativ wenig. Und man investiert irgendwo hin und dann gibt es eine Wirtschaftskrise. Was hat man davon? Weg das Zeug. Nur weil irgendein Politiker etwas an die Wand gefahren hat oder weil ein Manager irgendein Konzern an die Wand gefahren hat. Man hat sich investiert, hat sein Geld in Unternehmensbeteiligung oder Aktien gesteckt und dann gibt es einen Einbruch. Menschen verschuldet. Wer zieht ihn zur Rechenschaft? Keiner so richtig. Und dieses Gefühl der Frustration, was wir häufig empfinden, das wird es im Himmel nicht mehr geben. Weil es keinen gibt, der was an die Wand fährt. Weil es keinen gibt, der gierig ist, der raffgierig ist und immer mehr will, nicht zufrieden ist mit dem, was er hat. Weil er Gott als Gegenüber hat und weil da keine Gier mehr da ist. Weil es kein Ausbeuten mehr gibt. Weil es keinen ausbeuterischen Kapitalismus mehr gibt, weil Mensch kein Produktionsding mehr ist, was einfach nur funktionieren muss, sondern weil Mensch endlich als Gegenüber von Gott gesehen wird, als Ebenbild Gottes gesehen wird. Und im Angesicht Gottes verblasst das alles, im Angesicht Gottes geht das einfach weg. Das, wonach wir uns jetzt sehnen, das, wo wir sagen, das kann doch nicht sein, das stimmt doch hier nicht, wo wir immer hin und her gerissen sind, das ist eine Sehnsucht, die auf den Himmel hindeutet. Das ist ein Zeichen dafür, dass wir in uns ein Ewigkeitsgen tragen. Wir sind nicht geschaffen nur für 80 Leute. Alles in uns sagt das und bringt das zum Ausdruck. Was machen wir damit jetzt? Wir wissen, wir werden im Himmel arbeiten. Okay, schön. Es wird eine ganz andere Qualität von Arbeit sein. Es wird frohmachend sein. Und es ist das, wofür wir geschaffen sind. Wir ziehen unsere Lust daraus, etwas zu kreieren, etwas schön zu machen, etwas zu gestalten, etwas zu forschen, etwas nachzugehen. Und das wird erfüllt werden im Himmel. Dort werden wir es tun, dort werden wir dem nachkommen können, ohne Hindernisse, ohne Krisen, ohne Katastrophen. Arbeit wird eine Lust sein, wird Freude sein, wird Erfüllung sein. Das, was man sich hier so vorstellt, wenn man eine Karriere plant, wo man denkt, hey, das und das und das und das wären meine idealen Punkte, wo ich gerne hin möchte und wo ich vielleicht in 5 Jahren oder 10 Jahren sein möchte. Im Himmel werden solche Dinge in Erfüllung gehen. Was mache ich jetzt mit diesen Informationen? Ich habe 4 Punkte zusammengefasst, die für uns wichtig sind. Der erste Punkt ist, das Beste kommt noch. Das kann ich nicht oft genug betonen. Das Beste steht noch aus. Das heißt, ich muss nicht versuchen, hier das Beste rauszuholen. Das macht frei, das macht innerlich frei. Und ich kann auch jetzt hier mich mit dem Zweitbesten zufrieden geben. Ich kann entspannt sein und ich kann auch mit Schwierigkeiten umgehen, weil ich weiß, das Beste kommt erst noch. Und das hier, was ich jetzt erlebe, ich muss nicht versuchen, das Beste zu leben. Ich muss auch nicht versuchen, das Beste zu haben oder der Beste zu sein. Das Beste kommt noch. Es ist okay, so wie es jetzt ist. Nummer 2, es ist gut, jetzt den anzuerkennen, der auf dem Thron sitzt, Jesus Christus. Es ist wichtig, jetzt sein Herz ihm zuzuwenden. Jetzt sagen, Jesus, du sitzt auf dem Thron, dir gehört mein Leben, weil das die Realität der Ewigkeit ist. In der Ewigkeit werden wir Jesus sehen, wie er auf dem Thron sitzt. Und Nummer 3, es hat auch was, wenn ich jetzt schon anfange, in meiner Arbeit dieses Ursprüngliche, das, wofür ich geschaffen worden bin, nämlich zu erforschen, etwas zu gestalten, einen persönlichen Gewinn daraus zu ziehen, wenn etwas fertig wird, wenn etwas schön wird, wenn etwas gut wird, den jetzt schon zu suchen, anstatt zu leiden, anstatt sich zu beschweren und zu beklagen, was alles nicht läuft. Ja, da gibt es genug und da können wir als Deutsche sehr gut analysieren, was alles nicht funktioniert. Wenn wir unseren Blick darauf lenken, auf das, was funktioniert, wo ich etwas beitragen kann, wo ich etwas erschaffen kann aus meiner Ewigkeitsperspektive her, dann bringt es einen neuen Blickwinkel auf unsere Arbeit heute. Und Nummer 4, wenn das Beste noch kommt, dann lade Menschen ein für die Ewigkeit. Lade Menschen ein zu einem Leben mit Jesus. Und ich hatte das vor 2 Wochen schon gesagt, vielleicht ist dieses Jahr wieder die Gelegenheit, dass du dir so eine Liste, so eine gedankliche Liste, vielleicht sogar eine richtige Liste machst, wo du 5 Namen drauf hast und sagst, für die bete ich kontinuierlich dieses Jahr, dass ich sie im Himmel wiedersehe, dass sie mit mir in die Ewigkeit gehen. Denn ich glaube, es wird eine riesengroße Freude sein, wenn Leute im Himmel auf dich zukommen und sagen dir, danke, wegen dir bin ich hier, wegen dir bin ich hier. Und das Beste, was ich jetzt erlebe, haben sie, weil du mir dabei geholfen hast, weil du mich darauf hingestupst hast. Natürlich werden sie nicht gerettet durch dich, erlöst durch dich, das macht allein Jesus. Aber Wegweiser sein, das kannst du schon heute. Wer sind deine 5 Leute? Wer sind die 5, die du dieses Jahr sehen wirst, dass sie mit in den Himmel kommen? Du weißt nicht, wann dein Leben zu Ende ist. Du weißt nicht, wann Jesus wiederkommt. Wer sind die 5? Schreib sie auf, bete für sie so oft, wie du möchtest, so oft, wie du an sie denkst. Es ist wichtig, dass du Leute hast, wo du sagst, darin investiere ich mich. Da zeigt sich, dass deine Hoffnung auf den Himmel, dein Überzeugtsein vom Himmel echt ist. Denn das Beste, das kommt auf jeden Fall noch.